Vielen herzlichen Dank und Entschuldigung für meine Einwürfe, aber das zeigt natürlich, wie zu Hause ich mich hier schon fühle. Und ich freue mich wirklich sehr über die Einladung. Ich kann mich allerdings schmerzlich daran erinnern, dass wir das letzte Mal im Kaffeehaus draußen gesessen sind, natürlich. Aber die Landschaft, auch wenn man jetzt gerade wenig davon sieht, ist nicht weniger schön. Also danke, ich bin sehr gerne da. Ja, der Titel, warum es noch immer keinen Frieden in Syrien gibt. Also da gibt es natürlich sehr viele Antworten. Die einfachste wäre zu sagen, und natürlich ist da auch etwas dran, also ich sage nicht, dass es die falsche Antwort ist, eben weil es ein verbrecherisches Regime gibt, das eben einfach die Macht aus guten Gründen, aus eigener Sicht nicht aufgeben will und natürlich auch von einer sehr starken Klientel unterstützt wird, die nicht nur profitiert vom Regime, sondern die wirklich auch dranhängt, deren Schicksal dranhängt. Also das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und dann gibt es noch die große Gruppe der anderen, die vielleicht überhaupt nicht profitieren, sondern eben nur die Ängste haben, die große Angst haben. Und diese Angst vor der Zukunft, was wird da danach kommen, wird es dann überhaupt besser, was ist, wenn der weg ist, wird natürlich durch Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit bestärkt, natürlich vor allem von dem, was im Irak nach dem Sturz Saddam Husseins 2003 passiert ist. Sie wissen, Bürgerkrieg, interkonfessioneller, dann eben der Islamische Staat und so weiter. Allerdings hat Syrien all das und Schlimmeres im letzten Jahrzehnt auch durchgemacht, eben mit dem Assad-Regime an der Macht. Und Assad ist es gelungen und wie gesagt, da beißt sich irgendwie die Katze in den Schwanz. Es stimmt ja auch teilweise. Er hat sich im Bewusstsein der religiösen Minderheiten oder nicht aller und natürlich nicht aller Angehörigen der religiösen Minderheiten als deren Beschützer stilisiert, unter dem Motto, ihr werdet schon sehen, wenn ich weg bin. Und das zieht nicht nur bei der religiösen Gruppe, aus der er selbst stammt, eben den Alawiten, wenn Sie wollen, kann ich zu denen nachher noch etwas sagen, sondern eben auch bei vielen anderen, die Angst vor dem islamischen Extremismus haben. Und da muss man sich natürlich schon auch die große Frage nach dem Ausland stellen. Also wie sieht das eigentlich das Ausland? Was will das Ausland? Wollen die jetzt wirklich alle noch oder wollten sie von Anfang an, dass er weg ist? Zum Beispiel der Nachbar Israel, wie sehen die das? Die in den ersten Jahren auch eben Rebellen unterstützt haben, auch wenn es islamische Extremisten waren teilweise. Ne? Aber eigentlich auch mit einem Assad-Regime, mit einem stabilen, ganz gut leben können. Ja, also Sie sehen, es gibt ganz bestimmt in diesem Spiel Böse. Es gibt ganz, ganz wenige, ganz gute, sondern eben viele, die einfach ihre Interessen, ihre vielfältigen politischen Interessen verfolgen und die möchte ich erklären auch. Das heißt ja nicht, dass man etwas gut heißt, aber es ist immer besser, wenn ich verstehe, was da läuft, zum Beispiel was die Türkei macht oder Iran oder wer auch immer. Und diese Gemengelage allein schon jetzt sagt Ihnen die Antwort, warum das so schwierig ist, fällt natürlich dann viel, viel komplizierter aus. Wir sehen eine totale Fraktionierung, viele verschiedene Problemlagen, je nach Region, je nach Gruppen, mit denen wir es zu tun haben. Ich habe mir vorgenommen, es wird mehr eine Vorlesung, also ein Vortrag sein. Also ich habe auch keine Botschaft. Ich versuche immer selber irgendwas zu begreifen, was sich da in den Zusammenhängen tut und das zu präsentieren, eben den politischen und wohl auch etwas den militärischen Hintergrund. Das geht manchmal nicht, ohne dass man in der Geschichte ein bisschen zurückgeht. Ich werde Ihnen wirklich nichts über Christen erzählen, weil da wissen Sie alle jetzt schon bestimmt mehr, als ich Ihnen bieten kann. Und wenn wir vielleicht uns andere Gruppen anschauen, ich habe natürlich wieder mal viel zu viel vorgenommen, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich werde das Ganze so machen, dass ich versuche, den Stoff, also wie in einer Vorlesung, anhand von Karten abzuhandeln, in der Hoffnung, dass es etwas eben leichter verfolgbar ist und dass es weniger abstrakt ist. Es ist verwirrend und ich sage immer, mein Ziel ist, dass Sie nachher sich überhaupt nicht mehr auskennen. Dann sind Sie ungefähr so weit wie ich, also dann sind wir auf demselben Niveau. Ein bisschen ein Disclaimer zu den Karten. Es ist sehr, sehr schwierig mit Karten. Sie werden oft, also gerade Gebiete, wo, was, wohin, verschiedene Versionen finden und nicht alle guten Karten sind verfügbar, dann umherzuzeigen und so weiter. Darum geht es mir jetzt auch gar nicht, dass jedes Detail stimmt. Es geht darum, dass Sie dem Ganzen folgen können. Und wir sehen da schon die erste Karte. Das ist eine sehr, sehr einfache, wirklich vereinfachende Karte. Also über die kann man sofort trefflich schimpfen als Experte. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein guter Anfang. Eben eine Karte zur territorialen Kontrolle in Syrien, zur ersten Orientierung. Also im Wesentlichen sehen Sie da eben diese orangen Gebiete, das sind die vom Regime kontrollierten Gebiete, wer auch immer, genau, so machen wir das, ja. Die vom Regime kontrollierten Gebiete, wo wir natürlich, ich sage jetzt Regime, aber Sie wissen schon, wer da aller drauf ist und das werden wir dann auch nachher sehen. Ne? Also das ist ja nicht, dass der Assad das Ganze mit seiner Armee da kontrolliert oder so. Dann sehen Sie die von der Opposition kontrollierten Gebiete, das sind im Wesentlichen eben die Grünen und ja auch die Gelben und da wird es schon sehr schwierig. Also da gibt es völlig unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Militärpräsenzen von außen. Zum Beispiel, sieht man da die Maus? Ja, wenn Sie da schauen, das ist die Ländergrenze. Ich bin leider auch ein bisschen Augenschasaugert. Entschuldigung. Nein, lassen Sie es nur. Geht schon. Grenze zwischen Jordanien und Irak. Ne? Und dieser grüne Fleck, was da weniger wissen, ist zum Beispiel, dass da eine amerikanische Militärbasis ist, TAMF. Ne? Also da sehen Sie schon die Komplexität. Ne? Und hier sehen Sie Gebiete, ja, wo wieder ganz andere Rebellengruppen sind als woanders eben. Aber wir reden darüber. Und die gelbe Fläche im Norden ist eben die spezielle Fläche, die sogenannten, würde ich jetzt sagen, kurdischen Gebiete beinhaltet, in die Türkei seit 2016 immer wieder vorstößt. Und wir werden uns die Türkei näher anschauen. Und die sind da oben dann auch, da sehen wir dann später noch eine Karte, auch grün. Was wir oft als einfach kurdische Gebiete nennen, sind de facto die von den sogenannten SDF, Syrian Democratic Forces, also syrische demokratische Kräfte kontrollierten Gebieten. Und ich möchte mit diesen Gebieten beginnen zur Vorstellung von einigen internen und externen Akteuren. Medial wird Ihnen oft, und ich bin sicher, Sie haben gestern schon davon gehört, der Name Rojava begegnen, eben Westkurdistan, kurdische Autonomiegebiete. Das ist aber nicht automatisch das kurdische Mehrheitsgebiet. Ne? Also da muss man sagen, eben da ist auch das kurdische Ideal und die Wirklichkeit voneinander abweichend. Wenn Sie hierher schauen, das ist, wie mache ich das jetzt ein bisschen größer da, glaube ich. Ja, das ist sozusagen das schaut hier so aus, wie wenn es wirklich zusammenhängend kurdisches Gebiet wäre. Wenn wir uns da die Verteilung der Kurden im Nahen Osten anschauen, machen wir es trotzdem ein bisschen größer, weil wir müssen ja das nicht alles so genau sehen. Wenn Sie dann nach Syrien schauen, sehen Sie, dass die kurdischen Mehrheitsgebiete eben eigentlich so richtige Pockets sind. Also es gibt größere Zonen. Ne? Und also das heißt natürlich, dass Rojava natürlich auch andere Gruppen mit einschließt. Ne? Und das hat halt dann, Sie sehen auch hier zum Beispiel im Irak, die Grenze geht hier, während in einem idealen kurdischen Staat, der aber wirklich ein Ideal ist, eben das alles ganz anders ausschaut eben und durchaus auch gemischte Gebiete vereint. Aber ich gehe jetzt wieder zurück. Machen wir es so, genau. Also Sie sehen, die Kurden haben kein durchgehendes Territorium in Syrien, was natürlich auch immer wieder die Frage aufwirft, wie eine kurdische Autonomie aussehen würde, also welche Formen. Plus es gibt natürlich viele Kurden und Kurdinnen in größeren Städten. Also in Damaskus gab es eben sogar früher dieses Viertel mit dem Namen kurdisches Viertel, also das später umbenannt wurde, auch in Aleppo gibt es ein kurdisches Viertel und so weiter. Das ist eine alteingesessene kurdische Minderheit in Syrien. Unbestreitbar hat es natürlich auch kurdische Migration aus der Türkei gegeben, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, also zum Beispiel nach der kurdischen Rebellion in den 1920ern und auch später. Auch ermutigt von den französischen Mandatsherren nach dem Ersten Weltkrieg. Also wir sehen, wir gehen da sehr oft in die französische Mandatszeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Alles zur Schwächung des arabischen Nationalismus. Ne? Also vieles, was sich in der geschichtlichen Entwicklung in Syrien getan hat, hat seine Wurzeln in Entwicklungen damals. Also auch eben was die Förderung der Alawiten und auch der Drusen durch die Franzosen betrifft. Wahr ist auch, dass die Regime in Damaskus schon vor Assad diese Frage der kurdischen Herkunft immer als politisches Mittel benutzt haben. Also um einfach Staatsbürgerschaften zu geben und zu verweigern Gruppen, die sie mochten bzw. nicht mochten und dann die keine Staatsbürgerschaft gekriegt haben. Also politisch völlig nach ihren Gutdünken und dann gesagt haben, na, das sind ja eigentlich gar keine Syrer. Also Sie sehen also ein schwieriges Leben dieser kurdischen Minderheit an der Grenze. Dennoch, 2011, als der Aufstand ausbrach und sich dann später also so richtig in Fahrt kam, eigentlich 2012 erst, haben sich etliche kurdische Gruppen nicht voll diesem Aufstand angeschlossen. Sie werden sich fragen, warum? Es gibt natürlich mehrere Antworten und ich nenne nur zwei Gründe. Eine war ganz bestimmt, dass auch die Opposition, also die nicht-kurdische, sagen wir arabische Opposition gegen Assad, nicht bereit war, Syriens arabischen Charakter wirklich zu diskutieren. Sie wissen, der offizielle Staatsname Syriens ist ja Syrische Arabische Republik. Ne? Und die Kurden haben da wirklich versucht zu sagen, ja okay, aber wo sind wir? Und das war auch mit der Opposition nicht möglich. Ne? Und dann ein anderer wichtiger Grund, der uns eben, ich habe es eh schon erwähnt, auch bei anderen Gruppen immer wieder unterkommt sind, ist einfach die Angst. Und im kurdischen Fall besonders eben von liberalen und linksgerichteten Kurden vor dem Islamismus und vor einem extremen, extremistischen Islam oder überhaupt von einer Islamisierung des Landes, vor einer Islamisierung des Landes. Deshalb haben sie sich da einfach zurückgehalten. Die stärkste kurdische Partei im Norden, ich schaue jetzt gerade Tafel, nein, haben wir keine, ist wurscht, es haben sich so ein bisschen die Bezeichnungen, also sie werden die PYD, die meisten sagen PWD, die Partei der Demokratischen Union, die auch Milizen hat, die sogenannten Volksverteidigungseinheiten, die JPG, auch berühmt, auch eine weibliche Einheit, also die auch medial oft vorkommt und wirklich beeindruckend ist, also die kämpfen wirklich. Also, und nach 2012 hat eben der politische Arm, also die PWD, eine autonome Verwaltung im Norden kreiert. Ich erspare Ihnen jetzt, die hat dann verschiedene offizielle Namen gehabt, 2018 Autonome Verwaltung für Nord- und Ostsyrien, eben und das läuft bei uns medial oft unter Rojava. Dieses Gebiet wurde, das muss man auch sagen, eben von Damaskus weitgehend toleriert, weil da war sozusagen eine Ruhe. Ne? Es gab auch punktuelle Zusammenarbeit zwischen diesen Gebieten und Damaskus, eben besonders was den Ölverkauf und die Ölvermarktung anbelangt, dort gibt es Öl. Es gibt natürlich auch die aufgrund dessen eben diese Regionen und diese Kurden schlecht machen wollen und sie sozusagen als die Grenzwächter Assads im Norden bezeichnet haben. Alles viel zu vereinfacht. Also man muss einfach versuchen zu begreifen, warum das so ist. Sie haben auch wirklich viel geleistet in dieser Selbstautonomie. Es war ein echtes Bemühen, da was zu machen, auch wenn Opposition da war. Und es war wirklich die einzige Kraft, die es auch versucht hat und die gestaltet hat. Aber, jetzt kommen viele Aber. Ich meine, das erste Aber ist ja eigentlich gar noch kein Aber, aber hat eben für diese Kurden das weiter kompliziert, nämlich diese Miliz, die ich schon erwähnt habe, die YPG, wurde von den USA, und da sind wir bei einem neuen Akteur, bewaffnet und trainiert als lokale Gruppe gegen den Islamischen Staat. Ja, den Islamischen Staat, der 2013 auftaucht und 2014 immer mehr übernimmt, und die YPG wird eben von den Amerikanern, die den Islamischen Staat mit den Alliierten hauptsächlich aus der Luft bekämpfen, eben als lokale Truppe bewaffnet und trainiert. Kurz zu dieser Situation, gehen wir mal geschwind zu, die muss ich jetzt wieder überspringen, genau, jetzt geht es immer in der Reihenfolge. Also auch diese Karten, ich meine, das ist schon eine bessere Karte, weil sie wirklich, sie werden auch Karten finden, diese Karte soll zeigen die Ausdehnung des Islamischen Staates. Es gibt auch Karten, wo Sie sehen, wo das alles rot eingefärbt ist. Die Karte ist insofern gut, als sie zeigt, dass auch der IS, also der Islamische Staat, nie das ganze Territorium kontrolliert hat. Aber Sie sehen schon, es ist eine enorme Ausbreitung. Also Irak und Syrien und ganze Gebiete wirklich unter Kontrolle. Also das dehnt sich eine Zeit lang aus, beginnt eigentlich schon sehr früh 2015 wieder zu schrumpfen, aber es hat dann immerhin also Jahre gedauert, bis der weg war. Ich erinnere mich, ich habe im Juni 2014, als der Islamische Staat Mosul übernahm, habe ich einen Kommentar geschrieben und habe geschrieben, das kann nicht lang dauern. Also ich sollte mich sehr irren, ich habe mich sehr geirrt. Also die USA greifen dann im September 2014, eben nach der Übernahme Mosuls im Juni, ein und gründen diese Global Coalition Against Daesh. Daesh ist ein Akronym des arabischen Namens des Islamischen Staats. Also diese Allianz hat eben hauptsächlich aus der Luft operiert, und auch die Briten und Franzosen sind Luftangriffe geflogen und braucht eben jemand am Boden. Also, und das ist eben in Syrien diese kurdische Miliz. Und sie sind natürlich auch sind eine kleine Präsenz von US-Soldaten auch in Syrien noch immer. Wieso, wie sie im Irak waren, mit dem großen Unterschied, im Irak waren sie mit der Zustimmung der irakischen Regierung. Und in Syrien natürlich ohne Zustimmung der irakischen Regierung, klar. Ne? Um diese kurdische Note dieser Miliz ein bisschen zu verdecken, weil das natürlich die Türken, zu denen wir dann gleich kommen werden, furchtbar geärgert hat, wurde eben das Ganze etwas erweitert und als syrische demokratische Kräfte, also SDF, bezeichnet. Aber es ist klar, die Kurden sind die dominante Kraft. Übrigens, die USA sichern noch immer die Ölfelder in der Region. Trump wollte damals, nachdem der Islamische Staat als besiegt erklärt wurde, die Truppen völlig abziehen, was natürlich auch einem Verrat an dieser kurdischen Miliz gleichgekommen wäre. Wurde dann US-intern auch sehr kritisiert, sein eigener Verteidigungsminister Jim Mattis soll genau deswegen wegen dieses Verrats an den Kurden zurückgetreten sein. Also es sind noch immer US-Soldaten dort, nicht viele, aber sie sind dort und wie gesagt, sie sind auch an der an dem Länderdreieck Jordanien, Syrien und Irak. Und damit kommen wir zur Türkei. Ich habe Ihnen schon gesagt, also, dass man die YPG-Milizen da in einen größeren Rahmen als Syrien, syrische demokratische Kräfte stellt, hat auch mit der Türkei zu tun. Für die Türkei ist es ganz einfach. Die sagen, diese türkische Partei, die PYD und die YPG ist gleich identisch mit PKK. Ja? Also so einfach ist es ganz bestimmt nicht. Auch nicht zu bestreiten sind personale, reale Verbindungen. Die müssen wir jetzt nicht nachzeichnen. Zum Beispiel der SDF-Kommandant war früher ein PKK-Mann. Völlig egal. Die PKK ist natürlich auch auf der US- und auf der EU-Terrorliste. Gerade in der EU gibt es aber auch viele Sympathisanten. Und Sie wissen, dass das jetzt einer der großen Streitpunkte der Türkei bei der Aufnahme der NATO ist. Ne? Der Finnlands und Schweden in die NATO ist, die sagen, also diese Länder sind viel zu freundlich mit der PKK. Ne? Und die Türkei hat gesagt, okay, wir werden eben diese syrische PKK, wie sie sagen, einfach nicht tolerieren an unserer Grenze und die muss da weg. Ne? Ich habe schon angedeutet, aber natürlich dieses Projekt der Autonomie, die eben von dieser Partei geführt wird, ist natürlich auch nicht bei allen anderen nur beliebt. Es gibt schon auch Kritiker aus anderen Gruppen, Araber, natürlich besonders Turkmenen, also die Verbindung zur Türkei. Und natürlich gibt es, was wir nicht vergessen dürfen, auch ideologisch ganz anders ausgerichtete Kurden. Also Sie brauchen jetzt nicht glauben, als die Syrer da ihre syrischen Kurden ihre Autonomie errichtet haben, dass die Kurden auf der irakischen Seite in Enthusiasmus verfallen sind. Ganz und gar nicht, weil das sind eben die ganz anderen, die eigentlich Angst vor dieser Ideologie haben, vor der Linksgerichteten. Also Sie sehen schon, wenn jemand sagt, die Kurden, dann sage ich, welche Kurden, ne, so ungefähr. Ne? Aber ich verstehe auch, also irgendwie muss man es halt dann auch ein bisschen vereinfachen. Ja, zu den türkischen Interventionen da im Norden. Ich glaube, dann kommt eh schon die nächste. Ja, da sieht man das ganz gut. Lassen wir mal diese Karte stehen. Also diese Interventionen, ich muss schauen, dass man die Zeit nicht zu sehr davonläuft, haben begonnen 2016, eigentlich ganz genau genommen hat es schon 2015 eine Operation gegeben, die aber nur ein Grabmal eines osmanischen Herrschers verlegt hat von Syrischen türkisch kontrolliertes Gebiet, um es eben vor dem IS zu beschützen. Davon spreche ich nicht. Ab 2016 beginnen Inkursionen, also Einmärsche der Türkei, die sich stützen auf das sogenannte Adana-Abkommen. Das Adana-Abkommen ist ein Abkommen von 1998, also nicht mehr ganz frisch. Aber auch Russland hat sich sogar mit dieser Argumentation abgefunden, nämlich im Adana-Abkommen steht, dass die Türkei ermächtigt ist, die türkische PKK ins syrische Territorium hinein zu verfolgen. Also Sie wissen schon, Sie verstehen schon, woher der Wind jetzt weht. Wenn die Türkei sagt, okay, diese syrischen Kurden sind ja eigentlich PKK, dann sind wir ermächtigt, da einzumarschieren und die zu bekämpfen. Dieses Adana-Abkommen von 98, Sie fragen sich, wieso, Sie brauchen sich nur erinnern, damals war eine wirklich akute Kriegsgefahr zwischen der Türkei und Syrien und dieses Adana-Abkommen hat das beendet. Also Syrien war vorher ein sicherer Hafen für viele PKK-Kämpfer gewesen, unter anderem auch Abdullah Öcalan, der dann ausgewiesen wurde und ein Jahr später oder Monate später verhaftet wurde. Übrigens, türkische Anti-PKK-Operationen gibt es auch im Irak, also nicht nur in Syrien. Aber ich meine, es ist schon, wir sehen dann diese eine Operation nach der anderen, wo eben zuerst in diesem Gebiet eben die Kurdenmilizen zurückgedrängt werden. Also Idlib ist dann noch einmal was anderes, das schauen wir uns getrennt an und dann hier auch noch ein Stück, eine Kontrollband errichtet wird an der Grenze. Und diese Operationen haben zum Teil wahnsinnig zynische Namen, also wie Operation Peace Spring 2019, Operation Olive Branch, also Olivenzweig 2018. Und es geht aber immer nur darum, eben die Kurden da von der Grenze wegzutreiben. Ja. Bei der letzten war eben der Plan, wirklich eine 30 Kilometer tiefe Sicherheitszone, auch mit der Argumentation, dort können wir syrische Flüchtlinge aus der Türkei hinbringen. Dieser Plan, dieser türkische, wurde damals, also 2019, nicht erreicht, 2019, 2020. Aber es gibt eben dieses Stück da, das kontrolliert wird. Und was uns besonders interessiert, es gibt ein türkisches Arrangement mit Russland, und Russland ist ja der Protektor des Assad-Regimes. Ne? Also es gibt sogar gemeinsame Patrouillen, russische und türkische in diesem Gebiet, gibt es also auch über Idlib, diese hier im Westen, gibt es auch ein Arrangement, und das ist schon, wie soll ich sagen, das ist schon ein beachtliches Stück Diplomatie, wenn ein Land, das eben diesem Regime beim Überleben hilft und eines, das dieses Regime eigentlich stürzen will oder wollte, dazu kommen wir dann, gemeinsame Wege finden, um sich da zu arrangieren. Also es ist schon ein sehr, sehr seltsames Arrangement. Man muss auch sagen, der türkische Vorstoß und der türkische Druck auf diese syrischen Kurden führte erst einmal zu ihrer Annäherung an Damaskus, was dann der Türkei natürlich auch wieder nicht gefallen hat. Und nur ganz kurz, um sie endgültig zu verwirren, heute, Sie wissen, also die Türkei war einer der Staaten, die sofort bei Aufkommen des Aufstands gegen Assad war, obwohl sie vorher ziemlich eng waren und sehr enge Wirtschaftsbeziehungen gepflogen haben, also in den Nullerjahren. Jetzt in den letzten, man muss sagen, Wochen, natürlich wird das schon länger laufen, sehen wir wieder eine andere türkische Strategie, also eigentlich ein richtiger Politikwechsel, nämlich Erdogan deutet plötzlich an, dass er sich mit Assad arrangieren kann. Er kann sich abfinden, und die Türken geben jetzt auch offen zu, dass sie mit Damaskus eine Geheimdienstzusammenarbeit pflegen gegen Terroristen. Und eine Theorie ist auch, dass das auf diese Art und Weise eben die Türken versuchen, doch noch Russlands Einwilligung zu einem völligen Einmarsch da eben im Norden und zur Errichtung dieser 30 Kilometer tiefen Sicherheitszone zu erreichen. Und Sie wissen, im Schatten des Ukraine-Kriegs, also diese türkische Ambiguität in Bezug auf Russland und Putin, beobachten wir ja die ganze Zeit. Also die Türkei unterstützt die Ukraine auch mit Waffen, also wirklich ernsthaft, also mit Drohnen. Aber gleichzeitig trifft Erdogan Putin, ist der Einzige, der wirklich mit ihm reden kann, hat auch diesen Weizendeal vermittelt. Natürlich hat die Türkei auch große Angst vor einem totalen Zusammenbruch der Länder im Nahen Osten, wo die Leute wirklich zu verhungern drohen, wenn der Weizen völlig ausbleibt oder auch andere Nahrungsmittel und eben die Nahrungsmittelpreise und auch die Energiepreise so teuer werden, dass sie unerschwinglich sind. Und natürlich gibt es auch diesen Politikwechsel Erdogans, weil er zu Hause wahnsinnig große wirtschaftliche Schwierigkeiten hat und Angst vor einem Machtverlust hat und sich da irgendwie eben anders orientiert. Wenn Sie sich erinnern, nach 2011, eines der Phänomene, die wir beobachtet haben und die eigentlich überraschend waren, zumindest für mich, war diese große Spaltung der sunnitischen Welt in alle, die pro und alle, die kontra Muslimbrüder sind. Also zum Beispiel als in Ägypten 2013 der erste gewählte, aber Muslimbruderpräsident Morsi gestürzt wurde, hat das die Türkei nie anerkannt. Während natürlich Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten total dafür waren. Und das war ein wirklicher Spalt, auch in der Organisation Islamischer Staaten. Also wer ist freundlich mit Muslimbrüdern, wer will sie bekämpfen? Und ich meine, das geht jetzt so weit, dass sogar europäische Politik sich teilweise danach gerichtet hat, auch in Österreich. Also wir sind auf diese Anti-Muslimbrüder-Kampagnen aufgesprungen, muss man sagen, in Österreich. Und jetzt sehen wir aber, dass wieder alles ganz anders ist. Also Sie müssen sich vorstellen, vor einem guten Jahr wurden in Riad, in der saudischen Hauptstadt, die Straßenschilder Suleiman des Prächtigen Straße abmontiert, weil die Osmanen waren auf einmal die Besatzer und unten durch und so weiter. Und jetzt fährt aber Erdogan nach Saudi-Arabien, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman fährt in die Türkei, dasselbe mit den Emiraten. Also diese Spaltung, ich sage, es gibt sie weiter, aber die Politik ist jetzt eine völlig andere. Also es ist wirklich, Erdogan hat seine Politik völlig geändert in der Beziehung. Ja, also Sie sehen diese unglaubliche Komplexität. Ich meine, ihr könnt jetzt weiter noch über die Muslimbrüder in der Geschichte Syriens reden, aber da geht uns auch einfach die Zeit verloren und das können wir uns zeitlich nicht leisten. Zu Idlib möchte ich, ja, eines möchte ich auch noch erwähnen über dieses Gebiet, das da unter SDF-Kontrolle ist, weil es wirklich ein wichtiger internationaler Aspekt ist und eine große Leistung der dort ansässigen Kurden, nämlich, und das große, ein ganz großes Problem dort sind in den kurdisch kontrollierten Gebieten die Lager mit Gefangenen und deren Familien des Islamischen Staates. Also Sie müssen sich vorstellen, das sind riesige Camps, eines, ein besonders großes, wo eben viele Frauen und Kinder, ganz, ganz wenig, also eigentlich gar keine, glaube ich, syrischen Staatsbürger sind, sondern wahrscheinlich schon, sind dort auch, ja. Aber Irak und also international und auch viele, viele westliche Länder und auch Österreich, und die Staaten wollen ihre Bürger einfach nicht. Oder nehmen sie, schon hin und wieder hört man, dass Staaten eine gewisse Anzahl zurücknehmen, besonders kleine Kinder und so weiter. Es ist dann immer so, dass man die Kinder nicht von den Müttern trennen wollen und manche Staaten wollen nur die Kinder und die Mütter aber nicht. Und, also, und natürlich, die Argumentation ist immer, die sind radikal und die sind oft wirklich radikal. Also die sind nicht irgendwie geläutert und sagen, das war ein Fehler. Ich meine, wird es vielleicht auch geben, aber es sind dort auch wirklich Radikalisierte. Und die Staaten sagen, wir holen uns da wirklich Probleme in die Staaten nach Hause. Ich sage aber, wenn wir die dort lassen, dann wird es ein internationales Problem ganz, ganz großen Ausmaßes. Weil irgendwann ist es dort zu Ende. Und wir hatten Anfang 2022 schon eine Situation von einem Angriff des Islamischen Staates, der hat zwar kein Territorium mehr, ist aber immer noch vorhanden, der eine Befreiungsaktion in einem Gefängnis gestartet hat, und das waren wirklich tagelange Kämpfe, muss man sich vorstellen, und auch Kooperation aus dem Gefängnis heraus, und man weiß wirklich nicht, ob die Kurden die Kontrolle behalten hätten können, wenn nicht am Schluss die USA eingegriffen hätten. Also Sie müssen sich vorstellen, dann haben wir tausende radikalisierte Leute, die wieder sozusagen in der internationalen Dschihadismuslandschaft zur Verfügung stehen. Deshalb bin ich jemand, der sagt, eigentlich müssten die Staaten für ihre Staatsbürger, die dort hingekommen sind, schon gerade stehen. Ich möchte jetzt Idlib fast, ganz überspringen kann ich es nicht, diese auch türkisch kontrollierte Provinz und Teile davon. Da gibt es nämlich wieder ganz andere Gruppen. Auch da hat es türkische Operationen noch ab 2017 gegeben. Dort haben wir eben, wie auch in den anderen Gebieten, die Türken machen ja nicht alles selbst mit eigener Armee, sondern mit eigenen syrischen Rebellen. Man spricht dann oft von der türkischen freien syrischen Armee, also der Teil von der freien syrischen Armee, der von Türkei unterstützt wird, was uns natürlich auch sagt, dass es andere gibt. Eben auch dort haben wir diese Leute und andere lokale Gruppen, darunter eigentlich eine Gruppe, die als die stärkste bezeichnet wird, die HTS, also übersetzt das Komitee zur Befreiung von Großsyrien. Und diese Gruppe ist, da sind sich ausnahmsweise mal Russland und die USA einig, wirklich noch immer Al-Qaida, also der Qaida, zuzurechnen. Also wir haben dort so eine Gruppe. Und ihre Geschichte ist lang. Sie wurde auch vom später getöteten IS-Führer und Gründer quasi zu Beginn des Bürgerkriegs in Syrien kommissioniert. Und sie hat sich dann offiziell von Al-Qaida distanziert, glaubt ihr aber niemand. Was es auch noch dort gibt, sind eine große Anzahl von importierten Rebellen aus anderen Gebieten des Landes. Es ist nämlich so, Russland hat in den letzten Jahren immer wieder versucht, so lokale Befriedungsaktionen, das ist jetzt ein sehr positives Wort, also es ist ja kein wirklicher Frieden, sondern so Arrangements zu treffen, dass das Regime wieder die Kontrolle übernimmt in gewissen Landesteilen und Rebellen abziehen konnten. Und diese Rebellen sind alle da in diesem Gebiet von, nicht alle, aber viele dort in diesem Gebiet von Idlib gelandet. Also Sie können sich vorstellen, wie es der Bevölkerung dort geht. Die Menschen leiden erstens mal unter den Luftangriffen vom Regime und Russland und so weiter. Eigentlich sollte es die nicht geben, weil es gab dann später ein Demilitarisierungsabkommen, wo auch die Türkei ihre Verpflichtungen nicht eingehalten haben. Die Leute haben Luftangriffe, sie leiden unter türkischen Präsenz. Sie sehen eine fortschreitende wirklich Türkisierung, also da ist echt auch schon die türkische Währung in Verwendung. Und sie leiden auch unter den Rebellengruppen, und die ja teilweise extremistisch sind. Also es gab in der Region schon auch Proteste gegen Islamisten. Übrigens, diese türkische Präsenz in der Region weckt auch echte arabische Urängste, muss man sagen. Sie dürfen ja nicht vergessen, dass das Gebiet und das Teile des heutigen Syriens und das heutige Syrien eben zum Osmanischen Reich gehört hat, ne? Und dass Erdogan immer wieder eine Reosmanisierung und diese Pläne vorgeworfen werden. Also das ist alles, das immer wieder mitten in der Geschichte, und ich glaube, dass sich jetzt Länder wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate so um die Türkei bemühen, um Normalisierung, hat auch damit zu tun, dass sie sagen, okay, wir müssen das irgendwie im Griff kriegen. Das möchte ich fast überspringen. Die Situation ist deshalb auch so wichtig, das ist jetzt für uns, da fehlt mir die Zeit, das genauer zu erklären, und die Karte ist auch denkbar primitiv, absichtlich von mir ausgewählt, weil sonst kann man es fast nicht erkennen. Das sind nämlich die wichtigen Autobahnen, um die es da auch in diesem Gebiet da geht. Ja, aber das lassen wir jetzt. Ja, wichtiger ist mir, diese Karte Ihnen zu zeigen, die völlig irre ist. Sie sehen da eigentlich gar nichts. Ich zeige Ihnen einmal da unten, wie gesagt, das ist so typisch eine Karte, keine Ahnung, ob diese Nummern stimmen, ob es mehr sind oder ob es weniger sind, aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach um die ausländische Präsenz in Syrien und was es da alles gibt. Also es gibt türkisches Militär, es gibt natürlich russisches, eh klar, ne? Es gibt iranische Revolutionsgarden, hier ist nur die Hisbollah angeführt, die libanesische Hisbollah. Natürlich gibt es auch andere iranische, iranabhängige Milizen, und es gibt die Amerikaner. Und Sie sehen, wie das alles hier verteilt ist. Also schauen wir uns mal nur, ups, das war jetzt kontraproduktiv. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es sehen. Hier zum Beispiel sehen Sie diese amerikanische Militärbasis, von der ich vorher gesprochen habe, an der Grenze zwischen. Und da sehen Sie sehr, sehr viel iranische Hisbollah, oben natürlich da wieder die Türken, ne? Russland da an der Küste, Mittelmeerküste, Tartus, wo es den Hafen geleast hat, jetzt auch wieder, also das Leasing verlängert hat und den ausbaut. Da natürlich Türkei, Amerikaner hier. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, um zu begreifen, wenn man irgendwas zur Souveränität Syriens und zur Kontrolle Syriens über sein eigenes Territorium sagen will. Also noch ein paar Worte zu den externen Akteuren. Die Türkei haben wir behandelt, die lassen wir aus. Zur USA habe ich auch schon einiges gesagt. Vielleicht noch dazu, dass auch, Sie wissen, Obama hat im arabischen Frühling 2011 eine der wichtigsten Säulen der amerikanischen Nahostpolitik, nämlich den ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak, sehr schnell fallen lassen. Und auch von Assad hat er sehr, sehr früh gesagt, also Assad muss gehen. Und da war er sich im Grunde genommen natürlich einer Meinung mit anderen, sowohl arabischen Staaten als auch der Türkei, die den Assad auch weghaben wollten, aus ganz anderen Gründen. Und wenn Sie sich erinnern, gab es dann den Fall, dass Obama eine rote Linie erklärt hat zu den chemischen Waffen. Also die rote Linie für den amerikanischen Präsidenten wird sein, wenn das Regime in Syrien chemische Waffen einsetzt. Und das ist im Sommer 2013 erstmals in größerem Stil passiert. Und Obama hat nicht eingegriffen. Ja. Es soll damals schon der Befehl für einen Angriff gegeben worden sein, der ist dann wieder zurückgenommen worden, den Russen, also ein unglaublicher diplomatischer Coup ist es gelungen, einen Deal mit Assad zu schließen über die Abrüstung der chemischen Waffen. Die meisten wurden auch tatsächlich abgerüstet, aber Obama stand wirklich wieder wie einer da, der einfach ja, sich für die Region nicht mehr interessiert. Und für uns ist das auch deshalb so wichtig, weil das wirklich, glaube ich, einer der entscheidenden Momente war in der arabischen Welt für die Golfaraber und so weiter mit einer eigenen arabischen Außenpolitik, also saudi-arabischen Außenpolitik und proaktiven Außenpolitik, die eben nicht mehr an den USA orientiert war, anzufangen. Und das fällt uns jetzt zum Beispiel wieder im Ukraine-Konflikt ziemlich auf den Kopf. Also man sieht einfach, dass diese alten Verbündeten der USA, also im Kalten Krieg, die eigentlich jetzt da absolut nicht mitmachen. Ja? Und eben weder die Sanktionen noch andere Sachen, also amerikanische Wünsche, was die Ölförderung betrifft, mittragen, erfüllen. Und man muss dazu sagen, dass was wir heute im Nahen Osten sehen, hat sehr, sehr viel mit diesem amerikanischen Rückzug, der schon länger läuft, zu tun. Also nicht nur Obama wollte sich zurückziehen, Trump, der klassisch, der hat am liebsten überall, Sie wissen es, auch Südkorea, alles liegen und stehen lassen. Und das ist ein unaufhaltsamer Prozess, der natürlich auch damit zu tun hat, dass das Öl viel weniger wichtig ist als früher. Ja, noch ein paar Worte zu Russland. Sie wissen, die Intervention kam 2015, als das syrische Regime in Gefahr schien. Nun ist Syrien einerseits echt ein Klotz am Bein der Russen, gerade jetzt, wo sie militärisch total überdehnt sind. Andererseits natürlich auch gerade im Verhältnis mit der Türkei ein guter Punkt, eben um Druck auszuüben. Russland versucht auch die diplomatische Front zu dominieren, hat ein eigenes diplomatisches Format gegründet, ab 2017 das sogenannte Astana-Format, also die kasachische Hauptstadt. Und in diesem Format sind eben Russland klarerweise, der Iran eben, aber auch die Türkei, die ja auf der ganz anderen Seite steht. Also das ist so ein bisschen ein Konkurrenzunternehmen zu dem, was die UNO in Genf macht, aber über Friedensverhandlungen haben Sie ja gestern gehört. Auch hier, wir stehen irgendwie in einer Sackgasse. Ne? Also man kann nicht vor und nicht zurück. Also das Regime geht nicht und die Russen machen nicht genug Druck auf das Regime, weil die hätten es in der Hand wahrscheinlich zu sagen oder in der Hand gehabt, jetzt ist das vorbei, weil jetzt haben sie andere Interessen. Wir sehen, dass das Regime also eigentlich alle Verfassungsgespräche irgendwie unterläuft und also es tut sich einfach nichts. Ne? Ja, dann ein paar Worte zum Iran. Ich habe erwähnt den Iran und die iranisch affiliierten Milizen, da natürlich die allerwichtigste, die Hisbollah. Ich würde sagen, für den Iran ist die Kooperation mit Assad und die Präsenz in Syrien hat viel ideologischere Gründe als für Moskau. Also es geht um die sogenannte Achse des Widerstands, die iranisch geführte, natürlich, damit ist gemeint, gegen die US-Politik in der Region. Das, so wirklich stark geworden sind sie eben 2003, als die USA nicht nur die Iraker von Saddam Hussein befreit haben, sondern eben auch den Iran. Also da sieht man wirklich nach 2003 den Aufstieg des Iran zur hegemonialen Macht. Ne? Genau aus dem Grund wurde ja 1991, als Kuwait befreit wurde, nicht gestürzt. Ne? Also der alte Bush hat den Saddam lassen. Das hatte sehr, sehr viel mit dem Iran zu tun. Und die iranische Präsenz im Irak ist natürlich unglaublich ausgebaut worden, besonders nach dem Abzug der Amerikaner 2011. Und wir sehen da, die Iraner haben da ihre eigenen Pläne, also durch ihre Präsenz in Syrien, diese berühmten Landkorridore, die eben den Iran direkt eben die Versorgungsroute zur Hisbollah in den Libanon, aber eben auch direkt ans Mittelmeer führen. Also vor allem diese iranische Unterstützung für die 1981 übrigens, oder 81 gegründete schiitische, oder was, 82, ja, danke, schiitische Hisbollah im Libanon und Assads Allianz mit dem Iran war ja einer der Gründe, warum vor allem Saudi-Arabien und die Golfstaaten so sehr auf diesen Syrien-Konflikt aufgesprungen sind 2011. Weil sie sich gesagt haben, wenn wir Assad stürzen, dann werden wir gleichzeitig auch den iranischen Einfluss in Syrien schwächen und damit die Lebensader der Hisbollah im Libanon. Also es geht immer auch um den Libanon. Und wer spielt dann auch mit? Da sind wir beim nächsten wichtigen Akteur, natürlich Israel. Ne? Also hier sehen Sie den Golan, also den Golan, der von Israel annektiert wurde, aber völkerrechtlich natürlich noch immer syrisch ist. Aber man kann wirklich sagen, also in Syrien ist Iran der Nachbar Israels. Und nur jetzt in Klammer, das erklärt auch teilweise die Ablehnung Israels des Atomdeals, das gerade oder gerade nicht in Wien verhandelt wird, weil sie eben sagen, okay, durch diesen Atomdeal würde der Iran mit viel Geld versorgt werden, wo er dann wieder seine Klienten und seine Stellvertreter wie die Hisbollah und so weiter finanzieren kann. Und was auch in der westlichen Wahrnehmung überhaupt nicht vorhanden ist, ist dieser Krieg im Krieg. Schon ab 2013 haben israelische Luftangriffe auf iranische Ziele begonnen in Syrien, eben weil Israel eine irrsinnige Angst vor der Stärkung und Aufrüstung der Hisbollah hatte, die natürlich trotzdem passiert ist, muss man sagen. Also die Hisbollah-Raketen wurden in diesen Jahren des syrischen Bürgerkriegs total aufgerüstet und wahrscheinlich fast noch nicht schlimmer, aber auch schlimm, ist wirklich aus einer Guerillatruppe wurde ein kriegserfahrenes paramilitärisches Paramilitär. Ne? Die haben wirklich was gelernt, die Hisbollah, und sind viel, viel gefährlicher als vor 10 Jahren. Die Zahl der Angriffe Israels in Syrien, eben auf solche iranische Ziele, es heißt dann immer auf Waffenlieferungen, die vom Iran an die Hisbollah gehen sollten, die Zahl ist unbekannt, aber wir sprechen von Hunderten, wirklich von Hunderten. Ich glaube, 2018 hat man gesagt, das sind so 200. Und wie gesagt, völlig auch ein unbeachteter Krieg, manchmal auch gegen syrisches Militär, aber vor allem gegen Iran. Es hat übrigens dann erst jüngst eine Eskalation in dieser Region Al-Tanf, also an der Grenze am Länderdreieck Jordanien, Irak, Syrien gegeben, weil die Iraner behaupten in diesem US-Stützpunkt seien auch israelische Militärs. Warum erzähle ich Ihnen das wieder? Weil das erklärt wieder natürlich, warum sich Israel mit dem Ukraine-Konflikt so schwer tut. Also ich habe gesagt, der Iran ist Israels Nachbar in Syrien, Syrien greift dort an, Russland ist die dominante militärische Macht. Das heißt, Israel braucht ein Agreement, braucht eine Übereinkunft mit Russland, um in Syrien angreifen zu können. Also die Russen werden von Angriffen von israelischen auf iranische Ziele vorab informiert. Anders ging es nicht. Was natürlich auch heißt, dass Israel sich nicht der westlichen Linie im Ukraine-Konflikt anschließt. Also der israelische Premier, der vorherige, der jetzige, der frühere Außenminister ist wieder anders, haben sie keine Verurteilung Russlands gehört und Israel hat sich auch nicht den Sanktionen angeschlossen. Jetzt ist es auch schon wieder ein bisschen anders, also das russisch-israelische Verhältnis wird momentan schlechter. Aber zum Beispiel ein Beispiel von Anfang März, da haben die USA, die Israelis aufgefordert, in der UNO-Generalversammlung eine russlandkritische, die Ukraine unterstützende Resolution mit einzubringen. Und Israel hat sich geweigert. Also das war ein böses Erwachen. Ja? Also dass sozusagen die westliche Linie nicht geteilt wird. Zum Schluss noch eben zu, ich muss dann aufhören, ja? Da kämen wir zu den internen Minderheiten. Wir können ja vielleicht die noch in der Diskussion streifen. Man sollte auch sagen, dass in einer ersten Phase des Konflikts Israel auch syrische Rebellen wirklich unterstützt hat, in dem Sinn, dass sie verletzte syrische Rebellen durch den Golan in israelische Krankenhäuser geschleust haben. Ist auch ziemlich, also nicht unbekannt, aber unbemerkt. Und da gab es 2015 Zwischenfälle und einen besonders auf dem Golan, wo auf der israelischen Seite des Golan ansässige Drusen, der Minderheit, der religiösen Minderheit der Drusen, solche Rettungswegen, solche israelische oder beziehungsweise einen dann aufgehalten haben. Und ich glaube, damals waren zwei syrische Verletzte, also Rebellen in diesem Wagen und einer davon wurde umgebracht von diesen Drusen, weil sie gesagt haben, Israel unterstützt islamische Extremisten. Also sie sehen dieser Wahnsinn, ne? Und es stimmt auch, Israel hat dann, musste dann sozusagen versprechen, dass sie, ja, sie unterstützen Rebellen und bringen die in Krankenhäuser, aber es sind eben keine Al-Qaida-Mitglieder dabei und keine Mitglieder des IS. Aber das müssen Sie sich einmal vorstellen, ne? Also so entstehen auch Verschwörungstheorien, ne? Weil eine der Verschwörungstheorien ist ja immer wieder, der IS ist israelische Erfindung, natürlich alles Blödsinn, ne? Aber Israel hat durchaus auch extremistische Rebellen unterstützt. Ja, wie gesagt, ich mache hier Schluss. Natürlich gibt es noch andere Akteure. Der Nachbar Jordanien ist besonders betroffen. Man könnte über den Verbündeten der Türkei, Katar, sprechen. Was auch noch für uns sehr interessant ist, sind die Bemühungen in den letzten Monaten, Syrien wieder in die Arabische Liga nicht aufzunehmen, sondern eben die ruhend gestellte, die eingefrorene Mitgliedschaft wieder zu aktivieren. 2012 wurde diese Mitgliedschaft Syriens in der Arabischen Liga sistiert und es gibt starke Kräfte in der Arabischen Liga, die sagen, Syrien soll wieder zurück. Ne? Zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate haben 2018 schon wieder eine Botschaft in Damaskus aufgemacht. Algerien ist sehr stark dafür, dass die wieder zurückkommen, aber die Zeit scheint noch nicht reif zu sein. Das Regime ist eben auch, hat intern in der letzten Zeit auch innerfamiliär wird die Korruption sogar zu viel. Also Figuren, die gleich am Anfang des Aufstands 2011, dieser berühmte Cousin von Assad, dieser Geschäftsmann, gegen den demonstriert wurde, weil er wirklich als einer bezeichnet wurde, und zu Recht natürlich, der sich wirklich Volksvermögen aneignet und Millionen anhäuft. Also teilweise musste Assad, haben die das dann so schlimm getrieben in den letzten Jahren, dass Assad sogar selbst gegen die vorgegangen ist. Aber ich glaube, ich mache da jetzt einmal einen Punkt über seine Gruppe, die Alawiten und die Drusen, können wir ja vielleicht dann noch was sagen. Aber je nachdem, was Sie hören wollen. Dankeschön. Applaus